NDR Blue Nachtclub über Pop.
Mit Henning Cordes, moin, guten Tag. United States of Whatever, so heißt dieses Programm. Und damit willkommen in einer dieser unzähligen Vorwahlsendungen. Ich will aber zusehen, dass es hier heute mal nicht so sehr auf das Altbekannte hinausläuft. Nicht nur reines Wiederholen von Klischees über die Vereinigten Staaten. Ich möchte gerne wissen, wie die Kultur in den USA im Jahr 2024 aussieht, wie das Lebensgefühl da drüben tatsächlich ist. Und ich habe mir Hilfe geholt. Der Amerikanist Dustin Breitenwischer von der Uni Hamburg sorgt hier heute für die Fachkompetenz. Mit ihm spreche ich hier gleich über den Status quo in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das alles gleich nach ein klein wenig Musik. Sportlicher Beginn hier mit Trey Parker, America, fuck yeah, und ihr hört Nachtclub über Pop auf NDR Blue, ebenfalls fuck yeah, heute zum Thema, was geht in Amerika? Der Versuch einer Zustandsbeschreibung kurz vor der Präsidentenwahl, und zwar mit Hilfe von Dustin Breitenwischer, Professor für Amerikanistik an der Universität Hamburg. Moin Dustin.
Hallo, schön, dass wir sprechen.
Ich habe in meiner Anmoderation vorhin behauptet, also ich wolle auf gar keinen Fall nur eine weitere dieser üblichen Vorwahlsendungen machen, in denen dann einfach nur bekannte Klischees reproduziert werden. Daher gleich mal zu Beginn gefragt, gibt es ein hierzulande verbreitetes Klischee über die USA, das du den Deutschen schon immer mal austreiben wolltest?
Naja, ich glaube, in meiner Auseinandersetzung mit Populärkultur oder auch in meinem besonderen Auseinandersetzung mit der Hip-Hop-Kultur ist natürlich immer ein Klischee, was sich hält, obwohl es natürlich interessant ist, dass mit all den interessanten Fernsehserien und allem, was in den letzten Jahren sozusagen für Furore gesorgt hat, auch kulturell, dann hat man natürlich immer irgendwie doch nochmal mit diesem Klischee aufräumen muss, dass es sozusagen eine tiefere Kultur, eine bürgerliche Kultur mit Anspruch in den USA so nicht gibt, sondern alles auf schnelle Verwertung und Oberflächenstrahlkraft basiert. Und damit kann man natürlich immer sehr schnell aufräumen, aber man muss es auch ab und zu noch.
Also ich habe den Eindruck, dass es in Deutschland gemeinhin so wahrgenommen wird, da tobt jetzt ein großer Kulturkampf in den USA und die einen sprechen nicht mehr mit den anderen, Familien entzweien sich, ist es wirklich so schlimm, wie man immer denkt?
Ja, ich glaube, wir müssen uns Sorgen machen, das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass die Darstellung der USA als gespaltene Nation und als, ja, auch teilweise in vielen Bundesstaaten kaum mehr, oder dass viele Bundesstaaten davon geprägt sind, dass eigentlich kaum mehr zu überbrückende Spaltungen vorliegen, dass das nicht übertrieben ist. Ich glaube, dass man jetzt schon an einem Punkt langsam ankommt, an dem man sich Grundsatzfragen stellen muss. Wo soll das hingehen und wie kann es anders werden? Das glaube ich schon. Ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, aber ich glaube, diese ganz plumpe Antwort kann ich erstmal so geben. Ja, ich glaube, es ist so schlimm, wie es dargestellt wird.
Also es muss ja in den USA durchaus auch Stimmen geben, wage ich mal zu behaupten, die das ebenfalls so erkennen und die versuchen, dagegen zu arbeiten. Also gibt es Leute, die diese Lösungen anbieten für dieses Problem, oder ist das im Wesentlichen jetzt ein Zweikampf und die moderaten Stimmen sind eigentlich nicht mehr zu hören?
Naja, ich glaube, das Interessante ist ja, dass sich ja wesentliche Teile der Demokratischen Partei ja nach wie vor als die moderaten Stimmen verstehen. Ja, und ich glaube, das kann man in vielerlei Hinsicht auch so sehen, dass ja im Grunde genommen im Sinne dessen, was so eine bestimmte linksliberale, progressive Politik jetzt auch im internationalen Kontext will, würde man ja jetzt erstmal sagen, dass jemand wie Kamala Harris oder vorher Joe Biden ja nicht wahnsinnige Meinungen der Ränder reproduziert haben, sondern ja im Grunde genommen ja eine recht moderate politische Stimme anbieten. Das Problem ist natürlich einfach, dass die Medienlandschaft allein so gespalten ist in den USA und so viel davon abhängt, welcher Privatsender geschaut wird, dass im Grunde genommen gar nicht mehr ankommt, was auf der jeweils anderen Seite gesagt wird. Ja, es geht einfach im Grunde genommen nur darum, wie das schon interpretiert wurde und dann an die Konsumentinnen weitergegeben wird. Ich war Anfang des Jahres in den USA und aus Langeweile im Hotelzimmer habe ich einfach mal angefangen, mir Fox News anzuschauen. Und ich habe einfach festgestellt, dass man nach 15 Minuten wirklich ein Schwindelgefühl bekommt, weil es unglaublich ist, was für eine Realität einem präsentiert wird. Und wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre jetzt wochenlang, wäre meine Wahl dieser Fernsehsender, ich glaube, dann hätte ich einen ganz anderen Blick auf die Welt. Diese Art der, und ich sage jetzt nicht, dass es eine Medienschelte, aber diese Art der Informationspolitik und wie die dann wiederum dann auch politisch genutzt wird, um dem jeweiligen politischen Gegner im Grunde genommen fast schon als Feind darzustellen, ist natürlich höchst problematisch. Und dann ist es natürlich im Umkehrschluss auch schwierig, als rational argumentierende Präsidentschaftskandidatin, die versucht, eine moderate Stimme des Ausgleichs zu finden, dagegen anzugehen, ist natürlich enorm schwierig, ja, wenn einem im Grunde genommen mit so viel Gewalt begegnet wird. Das heißt, ich glaube, das, was ein Stück weit zerstört ist und was ich bin nicht wahrscheinlich die richtige Person dafür, weil ich auch nicht im politischen Betrieb bin, um eine Lösung anzubieten. Aber um das Problem zu benennen, was ich im Wesentlichen sehe, ist, dass überhaupt gar nicht mehr das Interesse besteht, von bestimmten Akteurinnen ausgehend, überhaupt noch miteinander ins Gespräch kommen zu wollen, um Konsens, um Kompromisse zu finden, die im besten Falle die bestmögliche Lösung für das jeweilige Problem im Land sind. Und das, wenn die Kommunikation zusammenbricht, dann hat man natürlich ein enormes Problem.
Es gibt Bundesstaaten in den USA, da ist man sich ohnehin weitestgehend einig, wer die Richtige ist oder eben der Richtige. Und dann gibt es die sogenannten Swing States, also die Bundesstaaten, in denen es wirklich zwei große Lager gibt und in denen das Wahlergebnis alles andere als klar ist. Unser Korrespondent Sebastian Hesse hat sich angeschaut, was Menschen im Swing State Pennsylvania beschäftigt und wie es ihnen finanziell in diesen Zeiten geht.
Are you better off than you were 4 years ago? Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was 4 years ago?
Es war Ronald Reagan, der 1980 in einer Fernsehdebatte mit Jimmy Carter die griffige und prägnante Frage einführte, die sich amerikanische Wähler bis heute vor Präsidentschaftswahlen stellen. Geht es Ihnen heute besser als noch vor 4 Jahren?
Am I better off than I were 4 years ago? That is a really good question. And the answer, honest answer, is actually yes, I am better off than I was 4 years ago.
Sierra Y antwortet nach kurzem Überlegen mit ja. Wobei die Afroamerikanerin und alleinerziehende Mutter von 4 Kindern durchaus die enorme Teuerungsrate, die hohe Inflation, unter der das Land ächzt, zu spüren bekommt.
Gas prices were a little bit more affordable. Food.
Benzin war etwas bezahlbarer, Lebensmittel waren günstiger. Aber in den letzten 4 Jahren, ich arbeite als Krankenschwester, ist mein Gehalt gestiegen. Daher konnte ich mir die durch die Inflation gestiegenen Preise leisten, unter denen so viele Amerikaner leiden.
Unfortunately, a lot of Americans are suffering from.
Sierra lebt im Swing State Pennsylvania in Shrewsbury in der Republikaner-Hochburg York County, nördlich von Baltimore. Noch unter Trump hatte sie die Gunst der Stunde genutzt und eine kluge Kaufentscheidung getroffen.
I did purchase my house 4 years ago.
Mein Haus habe ich vor 4 Jahren gekauft, unmittelbar vor der Wahl. Da waren die Zinsen niedrig wie noch nie wegen der Pandemie. So habe ich eine ziemlich gute Finanzierung hinbekommen.
I was able to get a pretty good decent interest rate.
Auch Kelly Jarvis und ihre Familie leben in Shrewsbury. Die rapsblonde Kelly ist Anfang 50. Ihr 16-jähriger Sohn Trevor geht noch auf die High School. Vater und Mutter Jarvis sind beide berufstätig.
We're a family living, not overly spendy, I guess.
Wir geben als Familie nicht so super viel Geld aus, denke ich. Wir versuchen, so genügsam wie möglich zu leben. Den Druck spüren wir schon. Lebensmittel sind deutlich teurer, aber vielleicht nicht so wie für andere.
Not a huge difference than what a lot of people are, they're feeling more of a pinch.
Als dreiköpfige Familie kommen die Jarvis über die Runden. Was Kelly bedrückt, sind nicht materielle Sorgen.
Wir leben in einer Gegend, die gerade extrem gespalten ist. 80% Republikaner, 20% Demokraten. Jeder will unbedingt Recht haben. Die Leute haben festgefahrene Meinungen. Das gilt für uns alle.
Kelly erinnert daran, dass Joe Biden und Kamala Harris nach den turbulenten Trump-Jahren angetreten waren, den Umgangston im Lande zu ändern. In York County, Pennsylvania. Ein Fehlschlag.
It's just more arguing, you know, just civility seems to have gone down. And I think that's really what has taken more of a toll on us than the money.
Höflichkeit und Anstand seien den Bach heruntergegangen. Das würde sie deutlich mehr belasten als irgendwelche Geldsorgen. Zudem bedrückt Kelly, dass in den USA immer schneller geurteilt als nachgedacht werde.
Unfortunately, there's not a whole lot of why being asked by people. It's just immediately.
Leider fragen die Leute kaum mehr nach dem Warum. Immer geht es gleich darum, wer schuld hat. Hier in Pennsylvania sind die Benzinpreise viel höher als andernorts. Und viele geben dafür Biden die Schuld. In Wahrheit sind es die bundesstaatlichen Steuern. Pennsylvania trägt die Schuld.
Das müssten die Einwohner von Shrewsbury eigentlich wissen. Längst fahren sie zum Tanken über die nahegelegene Landesgrenze nach Maryland. Das sei das Problem, sagt Kelly. Die Menschen überqueren Grenzen physisch, aber nicht im Geiste.
It feels to our area like it's very far away.
Man fühlt sich sehr weit weg. Darüber sprechen wir auch in der Familie. Wir hören die Klagen, die sich immer gegen Washington richten. Hier in der Kleinstadt kümmert man sich nur darum, was hier vor Ort passiert.
We care only about what's happening here.
Außer am Wahltag. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird York County am 5.11. für Trump stimmen.
Das war ein Beitrag unseres Korrespondenten Sebastian Hesse aus dem Swing State Pennsylvania bzw. aus York County. Was wir nicht wissen, ist, ob sie in York County Katzen und Hunde essen. Das ist, wenn man Donald Trump glauben will, in diesen Tagen durchaus etwas, das in den USA vorkommen könne, genauer gesagt unter Migranten aus Haiti. Trump hat es zumindest behauptet bei der großen Debatte gegen Kamala Harris vor mehr als einem Monat. Richtig harte Belege hat er dafür nicht geliefert. Dafür haben andere geliefert, und zwar Remixe von der Katzen- und Hunde-Passage aus eben dieser Debatte. Wenn für mich etwas US-Wahlkampf im 21. Jahrhundert schreit, dann ja wohl so etwas. Jetzt am Beispiel Eat the Cat, das ist The Marine Rapper.
In Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat. They're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat. eat the cat, eat the cat. They're eating the cats, they're eating the dogs. Eat the cat, eat the cat, eat the cat, eat the cat.
Seeing red, so don't push me. Ain't Donald Trump trying to grab him by the... Said it was some Haitians, somewhere out in Springfield. Women doing cartwheels.
Have you seen Garfield?
Eat the cat.
Have you seen Snowball? This about to snowball. I'm about to go off. I can't let this go on. Miss me like an airball. Tell me where my cat is. Cough it up like a hairball.
Eat the cat.
I gotta tell them if they even put a fingernail on Santa's little helper to turn them to hamburger. Help us, somebody better help them. Cause I'm going to jail for showing them fellas helter skelter.
Eating the dog.
Usually I'm content, but if you touch my dog, then I'm turning into John Wick. I'm lit. Bird better drop it. If you touch my pet, then I'm pulling up like CrossFit.
They're eating the dogs. They're eating the cats. Eat the cat. Eat the cat. Eat the They're cat. Eating the cats. They're eating the dogs. Eat the cat. Eat the cat. Eat the cat. Eat the cat.
It's a shame. It's a pity. Thought overseas where they said Hello Kitty. But it ain't there. It's right here in your city. When I turn my back, now the cat goes missing in the
heat. The cat.
My peoples is at. Does anybody know where he flipped with that? Cause I heard they putting claws on felines, I'm mad. And my cat disappeared just like Felix the cat.
And they eat the cat.
Got paid back. Thought she was a goner, but the cat came back. If you ain't a pussy cat, say drop that cat. Drop that cat. Drop that cat.
Eat the cat.
Got paid back. Thought she was a goner, but the cat came back. If you ain't a pussy cat, say drop that cat. Drop that cat. Drop that cat.
They're eating the dogs. They're eating the cats. Eat the cat. Eat the cat. They're eating the cats. They're eating the dogs. Eat the cat.
Drop that cat.
Nachtclub über Pop, NDR Blue. Wir sprechen über Amerika, United States of Whatever vor der Wahl. Und eben haben wir The Marine Rapper gehört. Im Jahr 24 gehört Rap einfach dazu, sogar zentral, wenn es um die populäre Musik in den USA geht, um Populärkultur. Bei mir ist immer noch Dustin Breitenbüscher. Dustin, du hast den Rap eben schon angesprochen, du hast dich ja auch schon sehr viel damit beschäftigt. Ich glaube, es ist nicht ganz weit hergeholt zu behaupten, dass all die etablierten Szenen mit Musikkontext als Gegenkultur beginnen, also zumindest die meisten, und bei Erfolg dann zwar vielleicht noch performativ als Gegenkultur weitermachen, aber irgendwann zum Establishment werden. Rap im Großen und Ganzen ist ja auch schon seit einigen Jahren eine eindeutig etablierte Kunstform, inklusive der Elder Statesman von Snoop Dogg bis Dr. Dre und so weiter und so weiter. Wie wird denn Gegenkultur im jungen Rap dieser Tage überhaupt angezeigt oder ist dieser Zug bereits abgefahren?
Naja, das Schöne an Populärkultur ist ja, dass sie sich permanent im Wandel befindet und sobald eine bestimmte Nische aus dem subkulturellen Bereich in den Mainstream gerückt ist, gibt es neue subkulturelle Stimmen, die damit aufräumen wollen oder die da Kontraste setzen wollen. Von daher glaube ich immer, wenn ich jetzt auf Rap blicke und sage, dass womöglich viele Akteure und Akteurinnen aus den letzten 20, 30 Jahren, die vielleicht noch vor 20 Jahren eine enorm provokante oder provokative Position waren oder die im Grunde um das Establishment aufgerührt haben und jetzt aufgrund ihres finanziellen, ökonomischen und kulturellen Erfolgs womöglich zum Establishment gehören, dass diese natürlich jetzt, dass immer wieder junge Generationen heranwachsen, die diese herausfordern. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Was ich aber interessant finde momentan, ist, wie die Zugehörigkeit zum Establishment längst schon bestimmte sozusagen kulturelle Grenzen verlassen hat und wirklich in so eine politische Mitsprache beziehungsweise politische Stellungnahme gemündet hat und sich da jetzt Raum nimmt. Das finde ich doch schon ein sehr interessantes Phänomen.
Was meinst du genau damit?
Naja, es ist ja schon interessant zu sehen, jetzt wenn wir jetzt allein auf die Hip-Hop-Kultur gucken, und ich glaube, da können auch interessante Dinge über Punk und andere frühere Subkultur gesagt werden, dass diese Kultur natürlich immer irgendwie politisch war, aber die längste Zeit politisch im Sinne einer aktiven, aktivistischen Stimme gegen das politische Establishment, wo überhaupt nicht zwischen progressiven Demokraten und konservativen Republikanern unterschieden wurde, sondern es ging erstmal darum, es gibt hier diese Stimme der Jugend, der Ausgegrenzten, der Unterdrückten, die sich mit dieser Musik und dieser Mode und dieser Kultur eine Stimme gibt um gegen das Establishment Stimmung zu machen. Und wir haben jetzt den Fall, dass wir merken, dass es eigentlich stärker jetzt so funktioniert, dass es eigentlich eine Aufspaltung in die schon bestehenden politischen und ideologischen Lager gibt. Und jetzt versucht man da sozusagen Fuß zu fassen, beziehungsweise die Spaltung, die in der Gesellschaft vorherrscht, ja ein Stück weit auch mitzubestimmen. Willentlich oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt.
Was ich ja grundlegend schon sehr interessant finde, ist diese Fragen Establishment, Anti-Establishment, deswegen bin ich auch gleich reingegangen hier mit der Gegenkultur. Und ich frage mich tatsächlich, was ist in diesen Tagen eigentlich noch Gegenkultur? Also wenn man es im Großen sieht, Herr Trump und seine Anhänger bei den Republikanern spielen sich ja immer sehr als Gegenkultur auf. Und das muss man sich ja dann durchaus schon fragen, inwieweit kann so jemand wie Trump überhaupt Gegenkultur sein? Aber um das jetzt mal eben auf eine Frage zu drehen, was ist in so einer Welt überhaupt noch Gegenkultur? Also war es nicht schon die Generation der Großeltern oder eher der Urgroßeltern, die zumindest in Teilen mit Drogen experimentiert und die freie Liebe propagiert haben? Also was viele ja, ich wage zu behaupten, immer noch als Gegenkultur benennen würden, was es in meinen Augen aber gar nicht mehr unbedingt ist. Also manchmal habe ich den Eindruck, Gegenkultur wäre es eher, wenn man geradezu reaktionär eine Genossenschaft gründet oder meinetwegen auch wie so junge Fanboys vom konservativen Psychologen Jordan Peterson, sind denn Dreireiheranzüge anzieht. Also was ist in dieser Welt überhaupt noch Gegenkultur?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ich würde schon sagen, dass wir nicht ausschließen können oder auch nicht ausschließen sollten, dass bestimmende kulturelle Strömungen immer auch mit sozusagen gegen- oder subkulturellen Strömungen leben und auch arbeiten müssen, dass diese beiden sich immer wieder auch kontrastieren. Also um jetzt bei unserem Beispiel zu bleiben. Es gibt Rapmusik und es gibt sehr etablierte Künstlerinnen in der Rapmusik und es wird immer einen Underground geben, der bestimmte Vermarktungslogiken, bestimmte Ästhetiken herausfordern möchte, einfach aus dem gegenkulturellen Impuls heraus, den es, wie gesagt, ich glaube, in allen popkulturellen Spielarten immer gibt. Es gibt immer Underground-Film, der sich gegen das Mainstream-Hollywood-Kino stellt und so weiter. Ich glaube, das, worauf du anspielst und was jetzt wirklich interessant geworden ist, ist, dass wir es mit der Frage auf die Politik und auf die Parteien und die Spaltung in den USA nicht mehr damit zu tun haben, dass sich Gegenkulturen entwickeln, die im Grunde genommen eigentlich im Sinne und in der Logik eines Generationenkonflikts bestehende Werte, Normen und Regierungen herausfordern, um Wandel in der Gesellschaft zu bewirken. Also wir hatten das natürlich mit den ganzen Gegenbewegungen der 60er und 70er Jahre in den USA besonders deutlich, wo natürlich auch immer wieder die Popkultur eine große Rolle gespielt hat. Man denke jetzt an Bob Dylan, man denke an Marlon Brando oder Harry Belafonte, die sich natürlich ganz klar in sozusagen Gegenkulturen positioniert haben, um bestimmte Dynamiken in der Gesellschaft herauszufordern und gesellschaftlichen Wandel in einem, sagen wir mal, in Anführungszeichen, progressiven Sinne voranzutreiben. Was wir jetzt haben, ist, dass zwei Kulturen, zwei Ideologien, manche sprechen ja gerade schon fast schon von sozusagen einem quasi religiösen Verständnis von Parteienzugehörigkeit, dass sich da zwei Lager gegenüberstehen, die sich jeweils gegenkulturell herausfordern. Und das ist ein neues Phänomen, dass wir im Grunde genommen nicht mehr allein die Popkultur als die Herausforderung eines politischen Establishments haben, um als kritisches Korrektiv zu fungieren im besten Sinne, sondern dass wir im Grunde genommen die Inanspruchnahme der Popkultur haben, um bestehende politische Systeme oder bestehende politische Lager zu unterstützen im Kampf gegen das andere. Und das, finde ich, hat eine ganz neue Qualität. Und das sehen wir in der Inanspruchnahme oder auch in der Positionierung von jemandem wie Taylor Swift oder von bestimmten Rappern oder aber in der Begnadigung von Lil Wayne durch Donald Trump. Dass das Gegenkulturelle sozusagen nicht mehr das irgendwie auch sympathisch Herausfordernde ist, sondern dass sich jetzt in Lagern gegenüberstehende, ja, und auf eine sehr unangenehme Art und Weise häufig kämpferische betrachten müssen.
Eine, die sich positioniert hat, das ist Beyoncé. Sie hat Kamala Harris die Erlaubnis gegeben, ihren Song Freedom als offiziellen Song für ihre Kampagne zu verwenden. Der ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber Freedom, das zieht in den USA halt immer. Hier aber nochmal mit feministischem Touch und vor allem als Statement gegen Rassismus. Und jetzt müssen wir ihn natürlich auch hören, das ist Freedom Beyoncé.
Around the corner, seven misleading statements about my persona. Six headlights waving in my direction. Come on. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly, guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy, code on me, driving me wicked. My spirit inspired me, like yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads.
Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom ride in hell. Hey, I'ma keep on running 'cause the winner don't quit on themselves.
Is it true? You see, I find the key in me. In me.
Beyoncé mit Freedom, dem Kampagnensong von Kamala Harris. Und sie könnte die erste Präsidentin in der Geschichte der Vereinigten Staaten werden. Das gemeint ist Kamala Harris, nicht Beyoncé, noch nicht zumindest. Kamala Harris ist geboren und aufgewachsen in Kalifornien. Unser Korrespondent Nils Dams hat ihre alte Heimat besucht. Er hat sich in Berkeley umgehört, wie die Menschen dort zu Kamala Harris stehen, was ihr sonst noch umtreibt. Und vor allem ist er an den Ort gegangen, an dem alles begann.
Der Bancroft Way in einer sehr ruhigen Ecke der Stadt Berkeley.
Hier ist es, ein zweistöckiges, gelbes Einfamilienhaus, hat ein flaches Dach, eine Hecke davor, Mini-Rasenfläche. Ja, ist schlicht, aber schön.
Es ist das erste Zuhause von Kamala Harris.
Unter der Hausnummer hängt ein Fledermaus-Skelett. Es ist halt auch Halloween.
Albert Williams wohnt nebenan, schraubt gerade noch an seinem Auto rum. Persönlich habe er Kamala Harris noch nie gesehen, aber...
Oh ja, yeah, I'm proud of her.
Ich bin stolz auf sie. Sie ist wie eine Nichte für mich.
She's like a niece. I mean, who else in America could say
Wer in Amerika right? kann schon sagen, da zu wohnen, wo Kamala Harris aufgewachsen ist?
Kamala grew up at.
Das hier ist die Poets Corner in Berkeley. Die Straßen sind nach Dichtern benannt. Hier wohnt auch Carol Sordi. Wen sie bei der Wahl unterstütze, keine Frage.
Yay for Harris. Yes, Kamala.
In Berkeley haben bei der letzten Wahl über 90% für die Demokraten, für Joe Biden und Kamala Harris als Vizepräsidentin gestimmt. Und dieses Mal?
We'll stick behind her. A lot of people vote Democratic.
Berkeley stehe natürlich wieder zu Kamala Harris, meint Carol. Berkeley gilt als links, liberal, intellektuell. An der berühmten Berkeley University haben sich Kamala Harris Eltern kennengelernt. Mutter Shamala stammt aus Indien, Vater Donald aus Jamaika. Beides Wissenschaftler.
What brought them together?
Was sie damals zusammengebracht hat, sagt Kamala Harris in einem Interview, war die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre. Sie sind nebeneinander marschiert und haben für dieses Ding namens Gerechtigkeit gekämpft. Tochter Kamala sollen sie damals im Kinderwagen mitgenommen haben. Die Eltern trennen sich, da ist sie 5. In ihrer offiziellen Biografie auf der Seite des Weißen Haus wird Berkeley aber nicht erwähnt. Carol hat auch eine Vermutung, warum das so ist.
I guess she's,
ich denke, sie will versuchen zu sagen, dass sie mehr für die arbeitenden Menschen ist. Was Harris aber betont seit Jahren, ist die Stadt, in der sie geboren wurde und die direkt neben Berkeley liegt.
I am so proud to be a daughter of Oakland, California.
Ich bin eine Tochter Oaklands. Das hat sie vor 5 Jahren gesagt, genau da, wo ich jetzt bin, dem Rathausplatz in Oakland. Damals hat sie hier ihren ersten Präsidentschaftswahlkampf gestartet, vor rund 20.000 Menschen. Sie ist aber nicht besonders weit gekommen. Heute ist ein ganz normaler Tag und es ist ein bisschen ruhiger hier. Ich spreche eine schwarze Frau auf Kamala Harris an.
She's not doing shit, she's not helping.
Sie reagiert sehr gereizt.
Tell her to get her shit together, start helping more people.
Sie soll mehr Menschen helfen, sie hilft uns nicht, sie macht das nur fürs Geld. Wir werden nicht für sie stimmen. Sie ist immer in der Zeitung. Für was? In Oakland sind Kriminalität und Obdachlosigkeit wesentlich größere Themen als nebenan in Berkeley. Ein Restaurant in Oakland. Home of Chicken and Waffles heißt es. Es gibt frittierte Hähnchen und Waffeln mit dem typischen Ahornsirup. An der Wand hängen Bilder von Kamala Harris. Kein Zufall.
Yes.
Inhaber Derek Johnson kennt Harris seit der Jugend.
We met when we were 16.
Die Verbindung sei sehr eng. Sie nennen sich Cousin und Cousine.
We call each other cousins.
Beide seien von alleinerziehenden Müttern aufgezogen worden. Das habe sie verbunden, bis heute.
We instantly connected as we both were raised by a single mother.
Derek Johnson zeigt mir Bilder. Harris in seinem Restaurant, beide als junge Erwachsene und er hinter Joe Biden und Kamala Harris in Washington D.C. Was sie sich von damals bis heute bewahrt hat, will ich wissen.
Her compassion and commitment to helping others.
Anderen zu helfen und Freundschaften, die waren ihr immer wichtig. Ich habe gesundheitliche Schwierigkeiten. Sie wollte immer wissen, wie es mir geht.
How am I doing? I have a history of being sick.
Harris melde sich auch regelmäßig telefonisch bei ihm, kürzlich zum Geburtstag.
She called me for my birthday.
Und, das mache sie auch so beliebt bei alten Freunden, sie sei eine sehr gute Köchin.
She's an amazing cook. Matter of fact,
in San Francisco hat sie mir mal ein großartiges gebackenes Hühnchen gemacht.
Baked whole chicken with just all these herbs and it was just so good.
Und was passiert, wenn sie nicht gewinnt?
She's gonna win. We're not gonna speak anything else. She's gonna win.
Sie wird gewinnen, sagt Derek.
We're not gonna even think about that.
Sie wird gewinnen.
Das war ein Beitrag von Nils Dams und Derek hier, der braucht die großen Stars als Zugpferde offenbar nicht mehr, um zur Wahl zu gehen. Natürlich sind nicht alle so entschlossen wie er und genau da setzen diese Trommler und Befürworter ja an. Ich will jetzt nochmal auf diese vorhin schon erwähnten Celebrity Endorsements hinaus, Künstler, Künstlerinnen, die dann eben das eine oder das andere Lager unterstützen. es ist, ich wage mal zu behaupten, die Kunst- und Kulturszene eher im demokratischen Lager zu verorten. Und die, die Trump und die Republikaner unterstützen, sind geringer in der Zahl. Also so in die vergangenen Jahre zurückgedacht. Ich hatte immer den Eindruck, dass es etwas ist, was es in den USA schon immer gegeben hat. Also dass es keine Neuheit ist, dass irgendein Star sich hinstellt und sagt, so, ich wähle jetzt aber diesen Kandidaten oder für diese Kandidatin. Oder das denn, wie siehst du das, hat das jetzt nochmal eine neue Qualität erreicht?
Ich glaube, es hat eine neue Qualität erreicht. Also ich würde nie sagen, jetzt ist ein Paradigmenwechsel vollzogen worden, der das ganze politische Karussell oder die Beziehung zwischen Pop und Politik auf völlig neue Art und Weise darstellt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich stimme dir vollkommen zu. Es gab immer Stars, Sternchen, Kulturschaffende, die sich auf irgendeine bestimmte Art und Weise positioniert haben, auch in politischen Wahlkämpfen, um bestimmte Resultate zu befördern. Was wir jetzt sehen, ist, glaube ich, nochmal viel dramatischer und auch drastischer, natürlich auch in vielerlei Hinsicht auch glamouröser und auch nicht uninteressant, wie bestimmte kulturelle, ich würde jetzt auch mal fast schon sagen, kulturelle Eliten und politische Eliten sich gegenseitig in Anspruch nehmen, sich gegenseitig reproduzieren, um bestimmte politische Resultate zu erreichen. Also dass wir ja ganz klar sehen, und ich würde da auch sagen, dass man das nicht allein so sehen kann, die Kultur ist für die Demokraten oder steht den Demokraten nahe und Trump muss sich andere suchen, was weiß ich was, Unterstützer aus der Wirtschaft, sondern es sind natürlich ganz verschiedene kulturelle Nischen, die beide Parteien für sich nutzen. Also das Feld der Trump-Unterstützer in bestimmten popkulturellen Musikgenres, wie zum Beispiel dem Country, ist natürlich enorm groß. Und das wird ja auch auf Wahlkampfveranstaltungen deutlich zelebriert. Ein Sänger wie Kid Rock ist regelmäßig anzutreffen. Und dann haben wir jemanden wie Taylor Swift oder Rapper wie MC Light, die oder Common, die dann eher Joe Biden oder jetzt Kamala Harris unterstützen. Was ich daran aber wieder, und das ist natürlich dann so ein bisschen auch, wo wir in die Eingangsfrage oder zur Eingangsfrage zurückkommen, was ich daran ganz interessant finde, ist, dass man natürlich auf der einen Seite sieht, dass sehr wohlhabende Menschen mit ihrer Strahlkraft bereits etablierte politische Kräfte unterstützen und man das auch erstmal irgendwie als ein bisschen kulturell und politisch elitär sehen kann. Gleichzeitig hat es natürlich etwas auch sehr uramerikanisch-demokratisches, wenn die Popkultur in Anspruch genommen wird, um politischen Wandel bzw. Das politische Geschehen mitzugestalten und gerade nicht die, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, die schlauen Köpfe, die Intellektuellen, sondern dass im Grunde genommen sozusagen an die Basis gegangen wird, an die Hörerinnenschaft einer solchen Musik, um politisches Appeal zu erreichen. Und das finde ich doch eigentlich immer ein sehr spannendes Phänomen. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit in Deutschland gesehen, hier funktioniert das so nicht.
Wir können das ja tatsächlich nochmal so einen kleinen Schritt weiter drehen, was vor einigen Tagen ja passiert ist in den USA, beziehungsweise was sich die Trump-Kampagne ausgedacht hat, diesen Besuch in der McDonald's-Filiale. Und ich fand das sehr amerikanisch. Also was ist denn amerikanischer als der Hamburger? Da muss ja eigentlich schon eine Flasche Jack Daniels dazukommen oder eine Harley Davidson oder sowas in der Art. So dieses Inanspruchnehmen des auf der einen Seite amerikanischen Symbols, auf der anderen Seite des Anzeigens, ich bin einer von euch. Ich habe mich gleichzeitig gefragt, das, was Trump da jetzt gemacht hat bei McDonald's, ist das jetzt eine Besonderheit für diesen Wahlkampf oder ist das etwas, was man regelmäßig sehen kann, auch in den vergangenen Wahlkämpfen in den USA?
Ich glaube, da kann man in die Vergangenheit zurückgehen und man wird das in eigentlich fast jedem Wahlkampf und in beiden politischen Lagern finden, dass es irgendwie natürlich ein, also bei Trump ist das natürlich besonders ironisch, weil dieser Milliardär sich auf einmal als Hamburgerverkäufer stilisiert. Aber der Grundimpuls, solche Wahlkampfauftritte zu machen, liegt bei den politischen Eliten in den USA natürlich immer darin, eigentlich zeigen zu wollen, dass sie auch ganz einfache Menschen sind. Ja, also das ist dann so ein bisschen so dieser Mythos des Common Man, der sich natürlich nach wie vor in den USA hält. Ja, dass es irgendwie eine hemdsärmelige Gesellschaft ist, wo sich jeder eigentlich von unten nach oben kämpft, wo sozialer Aufstieg immer möglich ist, wo aber eigentlich im Grunde genommen sich am Ende alle auf bestimmte Basiswerte einigen können. Und das ist dann das Essen bei McDonald's oder das Schauen einer bestimmten Fernsehserie oder das Hören einer bestimmten Musik. Aber wir haben ähnliche Auftritte auch schon von Joe Biden gesehen, auch und in der Vergangenheit eh. Von daher, das würde ich jetzt erstmal im Grunde genommen als grundsätzliches Phänomen nicht neu finden. Es ist, wie gesagt, hat nur eine bestimmte Ironie, wenn jemand wie Trump es tut, weil man sich natürlich da schon die Frage der Glaubwürdigkeit durchaus stellen kann. Aber wir haben bei Joe Biden ja in der Vergangenheit viel erlebt, dass er eigentlich immer wieder darauf zurückkommt, was seine Ursprünge sind, was seine Familiengeschichte ist und dass dieses Leben in einer Stahlarbeiterstadt in Pennsylvania im Grunde genommen sein ganzes politisches Handeln immer beeinflusst hätte. Und das ist das Leben des Common Man. Ich verstehe den einfachen Amerikaner, die einfache Amerikanerin. Das ist natürlich die Botschaft, die da gesendet wird.
Wenn ich Bilder dieser Art sehe, frage ich mich manchmal auch, wo bleiben denn da eigentlich die tatsächlichen politischen Inhalte? Das mag jetzt daran liegen, dass ich auf der anderen Seite des Atlantiks sitze und eigentlich immer nur mitkriege, wenn Kamala Harris mal irgendetwas Lustiges sagt oder irgendetwas Profundes oder tanzt und Donald Trump stellt irgendwie seine neuen Sneaker vor oder steht eben bei McDonald's. Geht es in diesem Wahlkampf tatsächlich auch irgendwo sichtbar um politische Inhalte oder ist das jetzt eigentlich nur so ein Kampf der besseren Bilder?
Ja, also ich würde sagen, dass dieser Wahlkampf natürlich seine Besonderheiten hat. Der Kandidatenwechsel bei den Demokraten, die erneute Nominierung eines Ex-Präsidenten, der abgewählt wurde. Das hat natürlich irgendwie seine besondere Brisanz und da musste natürlich jetzt auch in kürzester Zeit möglichst schnell mobilisiert werden. Aber die Frage nach den Inhalten wird natürlich auch gestellt und nicht nur in den Medien, sondern auch von den Wählerinnen. Und das wird ja zum Beispiel auch in vielen Umfragen Kamala Harris zum Verhängnis. Ja, wo ist eigentlich das politische Programm? Und ich glaube, das hat zum einen wieder mal damit zu tun, dass es im Grunde genommen jetzt erstmal in dieser Wahl nicht um das politische Programm geht, sondern um die Positionierung des Landes im Sinne einer bestimmten Ideologie oder eben der anderen. Das heißt wirklich im Grunde genommen dieser Kampf der Vorstellungen, wie eine Zukunft dieser Demokratie, dieses Landes, dieser Nation, dieser Kultur aussehen könnte. Gleichzeitig ist es natürlich immer so, dass wenn man sich Wahlergebnisse anschaut, die Wählerinnen in den USA, wenngleich sie im Grunde genommen natürlich heu oder meist geprägt sind von einer bestimmten Lagerzugehörigkeit, sehr genau hinhören und sehr genau schauen, wie sieht eigentlich die vorgestellte Steuerpolitik aus? Wie viel werde ich eigentlich am Ende im Portemonnaie haben und so weiter. Das heißt, diese innenpolitischen und auch insbesondere finanzpolitischen und wirtschaftspolitischen Fragen, die müssen schon auch immer irgendwie beantwortet werden. Was aber in den USA dann sehr häufig darüber funktioniert, dass dann natürlich der Grassroots-Wahlkampf vor Ort von den Wahlhelferinnen und Helfern sehr stark vorangetrieben wird, mit vielen Townhall-Meetings und so weiter. Und dass dann aber die beiden Präsidentschaftskandidatinnen im Wesentlichen erstmal dafür herhalten müssen, ein möglichst gutes Bild für die jeweilige Positionierung der Partei und dann der zukünftigen Politik darstellen zu müssen.
Tja, und eines dieser Bilder, das war ganz sicher auch Donald Trump, wie er am Ohr angeschossen wurde und ganz profi dann nochmal seinen Arm in die Höhe streckte in Siegerpose. Sicherlich eines der Bilder, eines der Ereignisse, das aus diesem Wahlkampf in Erinnerung bleiben wird. Und mit diesem Bild möchte ich mich jetzt nochmal in Richtung Trumpland bewegen. Zunächst mal wieder mit einem Song und zwar einem Stück, das nicht lange nach diesem versuchten Attentat veröffentlicht wurde. Es ist, ich würde sagen, das Stück dieser Sendung, in dem am dicksten aufgetragen wird. John Khan singt über Donald Trump. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man aber annehmen, Rocky oder Rambo sein. Gemeint, das Stück heißt passenderweise Fighter.
I've been down, counting out, smiling through the taste of blood in my own mouth. I got bruises and broken bones, but they don't know I ain't in this ring alone. I'm a fighter. No one can say that I'm a running hider. I was born to be a do or dieer, a make it rider. Don't throw that towel just yet. Don't cash in that last bet. 'Cause I hit harder when I'm tired. I'm a fighter. I get back up. That's what I do. I didn't soldier on this far just to lose. So take your shot. Is that all you got? I'm a fighter. No one can say that I'm a running hider. I was born to be a do or dieer, a make it rider. Don't throw that towel just yet. In that last bed, 'cause I hit harder when I'm tired. Yeah, I'm a fighter. Oh, no one can keep me down. They didn't know, but they know now. That I'm a fighter. Say that I'm a running hider. Don't cash in that last bet. Don't throw that towel just yet. I'm a fighter.
Habe ich zu viel versprochen? John Kahn, Nachtclub über Pop, NDR Blue, und so hört er sich an, der Soundtrack zu Donald Trumps Wahlkampf. Und ein Ort, bei dem der tendenziell eher gut ankommt, ist auf der Autorennbahn bei Rennsportfans. Katrin Brandt war im Swing State North Carolina unterwegs und hat sich bei einem Autorennen umgehört.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich die Stöpsel in die Ohren zu drücken. Es ist Samstagabend und beim Stock-Car-Rennen in Swansboro, North Carolina, drehen die Fahrer nun so richtig auf. Die Strecke ist kurz, gerade 650 Meter lang. Für eine Runde brauchen sie nur 20 Sekunden. Oben auf der Tribüne sitzt Janet Wade, eine pensionierte Lehrerin.
My son enjoys racing. He's been racing several years.
Ihr Sohn fährt gerne Rennen und macht das auch schon ein paar Jahre lang, listet Janet auf. Auch Schwiegersohn Steve fährt. Ihr Mann JC gibt Kommandos vom Turm aus und Tochter Tracy arbeitet im Marketing.
It's definitely a family event.
Definitiv eine Sache für die ganze Familie, bestätigt Tracy. Und Familie ist hier wichtig.
Family is absolutely everything.
Die Familie ist absolut alles. Und es ist so wichtig, dass wir alle zwei Wochen etwas zusammen machen, das jeder mag und in dem jeder eine unterschiedliche Rolle spielt. Autorennen gehören zum Süden der USA wie Rodeos zum Wilden Westen. Hier in Swansboro, North Carolina, sind sie stolz auf ihre frisierten Motoren und polierten Karossen. Alles selbst gemacht. Und was man über die Regierung in Washington denkt, ist auch klar, wenig Gutes. Dass Joe Biden Elektroautos fördert, davon hält Janet Wade zum Beispiel gar nichts.
Most of us, and I do believe this.
Ich glaube, dass die meisten von uns sich nicht für Elektroautos interessieren. Wir interessieren uns für vernünftige Benzinpreise, weil die alle angehen.
affects everything.
Swansboro liegt im Osten von North Carolina, direkt am Meer. Washington ist 6 Autostunden entfernt. Die Bevölkerung ist hier zu über 80% weiß und im Jahr 2020 haben hier über 70% der Wähler für Donald Trump gestimmt. Auch dieses Mal werden es wieder sehr viele sein. Das ahnt man am Sonntagmorgen in der Cape Carteret Baptistengemeinde.
Good morning. Good morning.
Nein, Pfarrer Kevin Klubb möchte den Gläubigen im Gottesdienst ausdrücklich keine Wahlempfehlung geben. Aber bevor sie ihre Stimme abgeben, und das ist jetzt schon beim Early Voting möglich, sollen sie beten und die Bibel zu Rate ziehen. Als Gott uns nach seinem Bild schuf, schuf er uns als Mann und Frau. Und wir müssen uns das nicht ausdenken oder manipulieren. Wir gehen einfach zurück zur Bibel und das ist es, was die Bibel sagt. Männlich und weiblich. Die Ehe, sagt der Pfarrer nach dem Gottesdienst noch weiter, wird zwischen Mann und Frau geschlossen. Das Leben beginnt mit der Zeugung. Alle seine Beispiele weisen in eine Richtung. Ein frommer Christ sollte nicht die Demokraten wählen. In der Küche der Familie Wade kommt nach dem gemeinsamen Sonntagsessen Vater JC, 81 Jahre alt, ins Erzählen. Wie er schon als Kind auf den Tabakfeldern gearbeitet hat, wie die Familie erst fließendes Wasser bekam, als er schon 16 war. Und wie er sich ohne College-Abschluss zum Ingenieur nach oben gearbeitet hat.
Everybody in this country has that option.
Jeder hat die Möglichkeit in diesem Land. Sie können sein, was sie sein wollen, wenn sie Zeit und Mühe investieren. Es gibt keine Grenzen.
You're not limited.
Familie, Kirche, harte Arbeit. Was der Familie Wade wichtig ist, glaubt sie bei Donald Trump und den Republikanern zu finden. Auch wenn Janet Wade mit Trumps Persönlichkeit hadert.
He is very, very self-imposing. I mean, it's all about him.
Er sei sehr selbstherrlich und es gehe immer nur um ihn. Und das sei gefährlich, sagt Janet. Aber sie sei auch ganz sicher, dass Trump etwas Großartiges für alle schaffen werde.
I absolutely think that Donald Trump will do something great for all of us.
Tja, da warten wir mal ab, würde ich sagen. Die Wahl steht uns ja noch bevor. Diese Sendung hingegen, die ist jetzt langsam vorbei. Bevor ich hier aber zur Verabschiedung aushole, jetzt nochmal die Frage an dich, Dustin. Hast du noch abschließende Worte, etwas, das du loswerden willst?
Ich glaube, dass wir jetzt mit viel Spannung, auch mit dem nötigen Menge Entertainment auf die letzten Wochen des Wahlkampfs blicken können und dann am 5. November eine spannende Wahl erleben werden.
Wir haben einiges an Musik gehört heute. Hast du denn noch einen Wunsch, etwas, was du hier gerne zum Ende noch hören willst?
Ja, ich würde jetzt einfach mal im Sinne unseres Gesprächs mir von Public Enemy Fight the Power wünschen.
Dustin Breitenwischer, vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank.
Hier gibt's jetzt gleich Public Enemy und das war Nachtclub über Pop für heute. United States of Whatever vor der Wahl in den USA. Ich bin Henning Cordes. Tschüss, macht es gut.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
this. We can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness. The rest is show.
You got to go for what you know.
To make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power.
Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, eh, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, oh, and I'm like, yeah, whatever. Of whatever, and this is my United States of whatever, and this is my United States of whatever. And then it's 3 a.m. I'm on the corner wearing my leather. This dude comes up and he's like, hey, punk. I'm like, yeah, whatever. Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, hey, I thought I told you. And I'm like, yeah, what up? And then up comes Zaffo. I'm like, yo, Zaffo, what's up? He's like, done. I'm like, that's cool. Cause this is my United.